Am 1. März wird eine ganz besondere Ausstellung eröffnet, die heißt Letzter Gruß, Ausstellung zum Ghetto Minsk und dem Vernichtungslager Trostenetz. Und das ist ja keine normale Ausstellung. Das Besondere ist, dass das Studierende aus Weißrussland, aus Belarus und aus Deutschland zusammen gemacht haben. Das war sicher eine schwierige, eine anstrengende, aber vielleicht auch eine tolle Arbeit. Und einer, der diese Arbeit begleitet hat, ist Frank Reiniger. Er ist Historiker und Mitarbeiter der außerschulischen Jugendbildung, hat viele Erfahrungen mit Zeitzeugen Projekten und er ist jetzt bei uns in der Leitung aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Reiniger.
Schönen guten Morgen, Herr Rupp.
Ich muss zugeben, dass ich vom Vernichtungslager Trostenetz noch wenig gehört habe. Das ist sicher dem Fakt geschuldet, dass all das, was Guido Knopp nicht bearbeitet hat in irgendeiner Serie, auch historisch nicht stattgefunden hat. Stehe ich da allein da, dass ich so wenig weiß über Trostenetz?
Nein, genau. Das war also eigentlich der Grundgedanke unsere Grundmotivation, dieses Projekt durchzuführen, dass Lager wie Auschwitz oder dergleichen bekannt sind, aber ein anderer Ort eben wie Trostenetz, wo hunderttausendfach gemordet worden ist, eben vollkommen unbekannt ist. Mhm. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch, und das war das für uns wirklich Erschreckende, eben auch in Minsk. Die Menschen in Minsk wissen kaum etwas von dem, was dort passiert ist.
Ich muss sagen, Trostenetz ist ein paar Kilometer entfernt von Minsk und eigentlich müssten die Einwohner dort das doch genau kennen, oder?
Ja, aber es ist halt wie in vielen anderen osteuropäischen Ländern bis heute ein Tabu, an die jüdischen Opfer zu erinnern. Es ist dort die Regel, sich der Veteranen zu erinnern oder der Partisanen. Die jüdischen Opfer kommen bis heute da sehr schlecht weg. Es gibt kein Erinnerungsdenkmal oder dergleichen in Minsk, was wirklich an diesen Ort Trostenetz erinnert.
Was ist denn genau in Trostenetz passiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Sie sagten Vernichtungslager, genau, das ist zum Beispiel ein Begriff, über den wir in unserem Projekt lange gestritten haben, ob man es überhaupt Lager nennen kann. Wir haben uns am Ende dagegen entschieden. Es ist ein Ort, ein Waldstück, eigentlich ein Dorf mit einem Waldstück drumherum, wo die Menschen aus Minsk, aus dem Ghetto und auch aus den Gefängnissen hingekarrt worden sind und dort erschossen worden sind und dann in Massengräbern verscharrt worden sind.
Waren das denn die Nazis oder war es ähnlich wie in Litauen, dass schon im vorauseilenden Gehorsam die litauische Polizei da schon mal vorgesorgt hatte?
Nein, also es waren die Nazis, sicherlich mit der Hilfe der Bevölkerung auch, aber das ist zum Beispiel ein Kapitel, dem wir uns also nur in Bruchstücken haben nähern können. Kollaboration ist auch heute noch in Weißrussland ein absolutes Tabuthema und wir hätten uns das gar nicht leisten können, uns diesem Thema wirklich ganz ausführlich zu widmen. Wir wären da, glaube ich, in ziemliche Bredouille gekommen.
Also das ist mir passiert, wie gesagt, in Litauen, wenn man das Thema anspricht, Judenvernichtung, überhaupt jüdische Bevölkerung, dann senken alle die Köpfe und wollen eigentlich nicht drüber reden. Das ist also, wie Sie sagen, so ein Tabuthema. Wie konnten Sie überhaupt in Weißrussland dann arbeiten mit Studenten, mit Studierenden? Denn Weißrussland ist ja nicht bekannt als Musterbeispiel für Demokratie.
Ja, Sie sagen es. Also wir hatten einfach das große Glück, dort einen Kooperationspartner zu haben, die Geschichtswerkstatt Minsk, die ein Projekt des IBB Dortmund ist, also des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerkes. Und diese Geschichtswerkstatt, sein Leiter Kuzma Kozak, verfügt über gute Kontakte. Und damit war die Arbeit zunächst erstmal möglich. Wir hatten aber viele Schwierigkeiten. Wir hatten auch sehr viel Kontakt mit der Staatssicherheit.
Wie bitte, Moment, was habe ich da richtig? Staatssicherheit?
Staatssicherheit, ja, also Vergleichbares wie die Staatssicherheit. Also beispielsweise in unserer Unterkunft, im Zimmer nebenan, wohnten zwei Vertreter der Staatssicherheit, die unsere Arbeit ganz genau beobachteten.
Das heißt, das waren dann weißrussische Geheimpolizisten, genau, die geguckt haben, ob sie auch inhaltlich konform da ihre Arbeit machen und haben ihnen ein bisschen auf die Finger geguckt.
Genau.
War ein komisches Gefühl?
Ein sehr komisches Gefühl. Also für mich war es das erste Mal, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Und auch in der Geschichtswerkstatt hatten wir immer wieder Kontakt mit diesen Leuten, die dann versucht haben, da störend zu wirken.
Ah, und die weißrussischen Studenten, konnten die denn überhaupt frei arbeiten? Denn die müssen sich doch auch extrem unter Druck gefühlt haben. Also ich meine, die deutschen Studierenden und sie sind dann wieder nach Hause gefahren, aber die Weißrussen müssen ja dann dort leben und arbeiten und studieren.
Ja, es war für die weißrussischen Studenten tatsächlich also mit großen Schwierigkeiten verbunden, überhaupt von der Universität freigestellt zu werden. Das wiederum war meinem Kollegen Kuzma Kozak zu danken, dass der das ermöglicht hat. Aber was die jungen Studenten getan haben, wurde genau beobachtet und wir hatten einen Studenten, der dann im Anschluss des Projektes, also in der Uni, wirklich erhebliche Probleme bekommen hat.
Und das sozusagen im Jahr 2010 und das sozusagen in Europa. Was ist denn nun jetzt bei rausgekommen? Das ist ein Studentenprojekt, da könnte man sagen, das ist vielleicht vom Niveau her nicht so hoch und das könnte in studentischen Kreisen bleiben, aber Sie haben sich gesagt, das wollen wir der Öffentlichkeit zeigen und wollen es tatsächlich ausstellen?
Ja, also man darf auch nicht zu sehr kleckern. Also das ist zwar ein Studentenprojekt, aber wir hatten ein halbes Jahr Zeit daran zu arbeiten. Für meine Begriffe ist da wirklich was bei rausgekommen. Also es sind auch Dokumente gefunden worden, die es vorher so nicht gab, also die nicht bekannt waren, die dort jetzt gezeigt wären. Sehr viel biografisches Material, was vorher nicht bekannt war. Also insofern kann sich das durchaus sehen lassen. Zum anderen, wie Sie schon sagten, man weiß eh nichts über oder nicht viel über Trostinetz und über das Ghetto in Minsk. Und insofern, egal wie, war es einfach wichtig, das zu zeigen, was dabei herausgekommen ist.
Diese Ausstellung wird ja nun zu sehen sein in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge hier in Erfurt an der Stadtmünze, wenn ich das richtig sehe. Oder wo wird die Ausstellung zu sehen sein?
Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie Sie das gerade gesagt haben. Mhm. Soweit ich weiß, in der Kleinen Synagoge.
Ja, also die Ausstellungseröffnung ist auf jeden Fall dort und da wird es Einführungsvorträge geben. Das ist am 1. März, 18 Uhr in der Kleinen Synagoge. Das ist hinter dem Rathaus in der Stadtmünze 5. Und da werden Sie sprechen oder wer wird diese Einführungsvorträge halten?
Ja, also ich werde kurz das Projekt skizzieren. Also wir hatten ja ein Internetprojekt. Wir konnten uns ja nicht sozusagen die ganze Zeit treffen. Und so ein Internetprojekt zwischen zwei Ländern ist etwas, was man, glaube ich, auch beschreiben muss, wie sowas tatsächlich abläuft. Das werde ich kurz tun. Und dann wird mein Kollege Paul Kohl, der dieses Projekt also inhaltlich begleitet hat, der ist Journalist und ein ausgesprochener Minsk-Kenner und Kenner der Okkupationszeit, wird dann noch also sozusagen weiterführende Informationen zur Okkupationszeit bieten.
Mhm. Für wen ist denn die Ausstellung gedacht? Ist es dafür gedacht, dass Schulklassen im Rahmen des Geschichtsunterrichts vorbeikommen oder ist das Niveau dann zu hoch für die? Ist es für Studierende, für Geschichtskenner oder kann ich als sozusagen nicht vorbelasteter und Bido-Knopf-Zuschauer sozusagen mir das auch angucken?
Also es ist, ich glaube, man muss nicht vorbelastet sein. Wir sind davon ausgegangen, dass jemand, der sich die Ausstellung anguckt, keine Vorkenntnisse hat. Wir bieten in der Ausstellung auch sozusagen Basisfakten zur Okkupationszeit in Minsk. Wir fangen an in Deutschland im Prinzip, um dort sozusagen den Ausgangspunkt des Nationalsozialismus zu beschreiben und schlagen dann den Bogen bis nach Minsk. Es ist also wirklich Basisinformation auch vorhanden. Und insofern eignet sich die Ausstellung auch für Jugendliche, die, naja, sagen wir mal, vielleicht mit Basisinformation aus dem Geschichtsunterricht versorgt sind. Aber mehr muss es auch nicht sein.
Die Ausstellung ist zu sehen bis 3. Mai, vom 1. März bis zum 3. Mai. Am 1. März lohnt sich auf jeden Fall, weil es noch Einführungsvorträge gibt. Jetzt ist noch eine Multiplikatorenfortbildung vorgesehen am 2. März. Das wird auf nach Bedarf, wenn das jetzt Lehrer hören oder Leute, die in dem Bereich arbeiten, sagen, wir wollen diese Fortbildung haben, dann kriegen sie die auf Anfrage bei der Landeszentrale für politische Bildung. Das wäre dann am 2. März von 10 bis 13 Uhr, wenn genug Teilnehmende dann zusammenkommen. Sie werden jetzt extra für dieses Projekt nach Erfurt kommen und auch an dem Tag zu sprechen sein. Das heißt, wenn deine Lehrerin, ein Lehrer mal kommt und sagt, wir hätten Interesse sozusagen an einer Arbeit mit Jugendlichen und würden ein ähnliches Projekt aufziehen, sind Sie da offen für Anfragen?
Unbedingt. Da würde ich mich sogar ausgesprochen darüber freuen, weil meiner Auffassung nach es ganz wichtig ist, dass Jugendliche den Austausch suchen. Von Osten nach Westen, Westen nach Osten, um sich einfach gegenseitig auch zu sensibilisieren für die sehr unterschiedliche Art des Gedenkens.
Das
ist also viel zu tun, glaube ich.
Das heißt, wenn jetzt mal eine Geschichtslehrerin und Lehrer oder jemand, der sozusagen in der Jugendarbeit tätig ist und sagt, ich will mal so einen Austausch organisieren, ich will mal mit meiner Klasse oder mit meiner Jugendgruppe mal wohin fahren und will sozusagen Geschichtsunterricht hautnah erleben und auch mit anderen Jugendlichen, die eine Sicht haben aus anderen europäischen Ländern, dann sind sie offen, das zu organisieren, Kontakt zu vermitteln und das auch mit zu begleiten?
Sehr gerne, zumindest soweit ich das kann.
Ja. Wir würden den Kontakt vermitteln an Sie oder das Günstigste ist natürlich am 1. März 18 Uhr zu kommen in die Kleine Synagoge, Begegnungsstätte Kleine Synagoge an der Stadtmünze 5 und da kann man Herrn Frank Reiniger treffen, der dieses Projekt mit organisiert hat und die Ausstellung mit organisiert hat. Letzter Gruß, Ausstellung zum Ghetto Minsk und dem Vernichtungsort Trostenetz, alles weitere und einen Link zu den Projekten gibt es auf radiofrei.de. Herr Reiniger, ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.